Und das heißt, da darf ich nicht mehr bewusst drüber nachdenken, sondern dann habe ich verloren. Was ist da der Unterschied zu dem Training, was wir machen? Weil ich erlebe es nämlich auch so, ich trainiere so lange schon, seitdem ich 16 bin, trainiere ich schon. Und ich brauche immer wieder eine gewisse Aufmerksamkeit, wenngleich ich persönlich ein Bewegungsmuster für mich selber gedanklich nicht mehr in die Einzelteile zerlege, sondern eher in diesen externen Fokusthemen denke und so ein paar Bullet Points eben habe, gerade Atmung, Becken und so weiter. Aber es sind keine Teilbewegungen mehr, die ich mir vorstelle. Was ist der Unterschied? Wo du sagst, du brauchst auf der einen Seite maximale Intuition, damit du einen Sport richtig gut kannst, Fußball, Volleyball, wahrscheinlich auch Golf. Was ist der Unterschied zu dem, was wir machen, wo du immer Aufmerksamkeit brauchst? Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, sinnvolle Bewegung, funktionierende, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen und das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Und ich darf begrüßen wieder einmal heute und für alle Zeiten an meiner Seite
der Corby. Thomas, hi.
Hi Corby.
Was hast du uns heute mitgebracht oder was haben wir uns ausgedacht? Wir haben jetzt viel über Persönlichkeitsentwicklung geredet und haben gedacht, dass wir heute mehr in diesen Bewegungsbereich nochmal gehen wollen.
Ja, also erstmal fällt mir gerade auf, dass das Mikro auf der anderen Seite steht. Wie sonst. Von dem her muss ich meinen Kopf ein bisschen verrenken, um dich auch anzugucken. Worüber wollen wir heute reden? Wir haben wahnsinnig viel die letzten Male über mentale Themen gesprochen, über coachende Themen, über teilweise auch Business-Geschichten und so weiter. Heute wollen wir wieder einmal den Weg zurückfinden in den Bereich Bewegung und Funktionalität von Bewegung. Das spannende Thema, wie ich finde, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, ist dieses große Feld des Bewegungslernens. Muss man vielleicht dazu sagen, dass... So, das schneiden wir nicht raus. Für die Zuhörer, wir haben nur noch mal kurz die Mikros gerichtet. So, jetzt sollte es funktionieren. Spannendes Feld, ganz unterschiedliche Themen oder ganz unterschiedliche Ansätze zu dem Thema Bewegungslernen. Und wenn wir in die Fitnessstudio-Welt schauen, ist es ja häufig so, du kriegst eine Einweisung in die Geräte und dann arbeitest du und ackerst halt richtig im Kraftbereich. Ne? Und schön geführt und kannst relativ wenig falsch machen, kannst aber vielleicht dann doch mehr falsch machen, als viele glauben. Baust sehr, sehr schnell dadurch auch spezifische Kraft auf an diesen Geräten. Aber die große Thematik ist, erweiterst du deine Bewegungsoptionen, erweiterst du deine Bewegungskompetenz dadurch? Also im Sinne von, kannst du deinen Körper in alltäglichen Situationen auch wirklich besser benutzen? Oder hast du einfach nur strukturell mehr Körpermasse im Sinne von mehr Muskulatur? Was ja auch super ist, ne? Also sagen ja endokrines System, Myokinausschüttung, Immunsystem, Longevity, das Thema. Ganz, ganz groß, allein wenn du mehr Muskelmasse hast, ist das ein Riesenvorteil. Aber wir glauben eben ganz fest daran, es geht ja besser. Also es geht darum, Muskulatur aufzubauen und gleichzeitig eben auch seine Bewegungsoptionen oder Bewegungskompetenz zu erweitern. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie gelingt denn uns das, was sind unsere didaktischen Konzepte, Bewegungsoptionen, sprich, das ist das gleiche Wort in meinen Augen, Bewegungskompetenz, unserer Kunden zu erweitern. Was machen wir denn da didaktisch und gibt es da einen goldenen Weg oder gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen? Auch in Sportarten gibt es ja methodisch-didaktische Konzepte und unterschiedliche Überlegungen und eben Herangehensweisen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wie machen wir das? Was glauben wir? Was ist eine gute Geschichte? Und ja, das ist das Thema heute.
Genau. Die Frage, gibt es einen optimalen Weg? Es gibt immer den optimalen Weg situativ angepasst. Sowohl habe ich jetzt einen Neuling, habe ich jetzt jemanden, der noch nicht viel im Krafttraining war oder wenig Bewegungskompetenz hat, habe ich einen anderen goldenen Weg, als wenn ich jetzt einen freizeitbreiten Sportler habe, der schon sehr viel Trainingserfahrung hat, der schon einen anderen Weg gegangen ist, dann gibt es auch den optimalen Weg, aber der ist anders.
Hm.
Das heißt, also, es gibt nicht diesen Goldstandard, wo ich sage, das mache ich mit jedem. Das ist egal, ob das um das Bewegungslernen eines neuen Bewegungsmusters geht oder ob es dann eben um die Instruktion geht, wie ich jemanden dazu bringe, die Bewegung oder eine Übung korrekt und sinnvoll auszuführen.
Was sind da deine Gedanken dazu? Denn vielleicht auch mal ein Schwenk rückblickend, auch in unser Studium und in das, wie wir vielleicht früher auch gearbeitet haben. Hast du da noch Erinnerungen dran? Was waren denn da so klassische? Ich meine, du hast ja auch recht ordentlich Volleyball gespielt und so weiter. Was waren denn da so methodische Konzepte, auch vielleicht noch in der Jugend, im Jugendvolleyball? Ich erinnere mich an den Jugendfußball. Wie hat man oder was ist so der goldene Weg, um Bewegungen, spezifische Bewegungen in Sportarten zu lernen? Also wie erhöhe ich Bewegungskompetenz in verschiedenen Sportarten?
Aber häufig, also wenn ich jetzt an Volleyball zurückdenke, war tatsächlich, dass du halt irgendwie Teile einer Gesamtbewegung rausgenommen hast, die immer wieder eingeschliffen hast und das Ganze dann irgendwann versucht hast, in die Komplexität dann zu integrieren. Also wenn du jetzt sagst, also als Mittelblocker geht es ja viel dann auch irgendwann um das Timing, ja, dass du es quasi mit dem Steller dann oben bist und dann den Ball schlagen kannst. Und das wurde dann zum Beispiel so erleichtert, dass im Endeffekt vorne der Trainer den Ball hatte und du eigentlich nur noch gesprungen bist und den einfach durchgezogen hast und er hatte den Ball reingeschmissen, aber nicht, dass du den Ball selber angespielt hast, plus dann mitgelaufen bist, den Stemmschritt nach oben ausgeholt und dann eben reingeballert hast. Mhm. Und das war dann eben so diese Zerlegung, ja, mhm, der Bewegung.
Genau. Diese Teilbewegungen, ja. Ich erinnere mich noch auch an den Fußball als Jugendtorwart. Und das war tatsächlich so auch ein bisschen leistungsorientiert, da ja auch Fußball gespielt. Und ich erinnere mich gerade so an dieses Thema. Ich fand immer mit eine der komplexesten Geschichten als Fußballtorwart war das Thema die Strafraumbeherrschung, also weite, lange Bälle, Flanken, die reinkamen, weil der Ball unglaublich lang in der Luft ist. Das heißt, du musst unglaublich antizipieren, an welcher Stelle wird der Ball so runterkommen, dass du ihn, wenn du springst, gerade so mit den Händen fangen kannst, über Kopf, aber an einem Punkt, bei dem du höher oben bist mit den Händen, als ein Stürmer mit dem Kopf den Ball noch einnicken kann. Das heißt, bist du ein bisschen zu weit hinten und antizipierst den Ball einfach schlecht, der ist ein Ticken zu tief, kann sein, dass an dir direkt vor dir der Stürmer vorbeirauscht und den Ball einköpft. Bist du aber ein bisschen zu weit vorne, kann sein, dass der Ball über dich hinweg segelt, mhm, ja, und du ihn nicht erreichst. Das finde ich was unglaublich Komplexes. Und im Spiel ist es ja so, dass du dann auch noch ja eigene Spieler und Gegenspieler um dich rum hast. Das heißt, du musst nicht nur die Flugbahn des Balles antizipieren, sondern du hast auch noch die ganzen
Hindernisse, Hindernisparcours.
Hindernisse, genau. Das fand ich immer mit das Komplexeste überhaupt. Ja. Und da scheitern auch ja viele Torhüter in der sogenannten Strafraumbeherrschung. Ja. Es gibt tolle Torhüter, von denen man immer gesagt hat, ja, auf der Linie sind die großartig, aber im Strafraum, das sind die nicht so überragend. Zum Beispiel Oliver Kahn hat man immer das nachgesagt, dass der auf der Linie so super ist, aber in der Strafraumbeherrschung so bleib lieber auf der Linie, geh nicht raus. Da war das Training, also ich erinnere mich dann noch ganz stark in der Jugend daran, dass wenn das Thema eben Flanken war, dann hat der Torwarttrainer erstmal nur Flanken ganz statisch von außen rein geschossen. Und es gab keine Hindernisse, kein irgendwas. Das war vielleicht so eine der ersten Übungen, um überhaupt mal die Flugbahn des Balles ein bisschen besser zu antizipieren. Die Flanken kamen eher am Anfang so ein bisschen aus dem Halbfeld. Das heißt, der Ball war noch nicht so lang in der Luft, war einfacher zu antizipieren. Und dann kamen die Bälle von weiter außen. Das heißt, die haben einen höheren Bogen gehabt, eine größere Kurve, längere Flugbahn und so weiter. Dann ging es irgendwann so weit, dass dann der zweite Torwart, der auch in dem Torwarttraining teilgenommen hat, der hat quasi den Stürmer simuliert. Also es war ein Gegenspieler dabei. Irgendwann hast du auch nochmal weitere Spieler dazugeholt oder es gibt so Dummies, so Figuren, die du aufstellen kannst. Und die kamen dann auch irgendwann mit rein. Das heißt, das Ding wurde immer komplexer und auch diese Flanken wurden immer schärfer geschossen, dann irgendwann auch nicht mehr statisch mit dem ruhenden Ball, sondern aus einer hohen Spieldynamik raus. Und somit wurde es immer, die Spielsituationen wurden stärker simuliert. Aber am Anfang hat man Teildinge rausgenommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, bevor dann überhaupt der Gegenspieler kam, gab es eine Vorübung und zwar der Torwarttrainer war ganz nah bei uns gestanden. Es gab diesen anderen Torwart, der hat den Stürmer simuliert und der Torwarttrainer war vielleicht 5 Meter vor uns gestanden, hat den Ball mit den Händen hochgeschmissen und der Torwart, also ich musste mit den Händen zum Ball hoch und der andere Torwart hat den Stürmer simuliert und hat versucht, mich wegzudrängen. Also auch eine sehr vereinfachte Spielsituation und somit wurde das immer komplexer. Ja, also man hat Teilelemente rausgenommen und dann hat man die einzelnen Teile wieder zusammengefügt. Das ist ein anderes Beispiel, was wir ja auch einige Jahre begleitet haben, war ja das Konzept Logical Golf. Das heißt, den Golfsport eben auch so aufzubrechen, also gerade auch den Abschlag, so aufzubrechen, was sind denn die einzelnen Bedürfnisse an Biomechanik und was sind denn die einzelnen Teilelemente einer Bewegung?
Ja, im Endeffekt geht es immer ja wieder um das motorische Lernen. Und dann geht es sowohl, dass du die Hüfte schlussendlich für den Rückschwung, dass du und die Schulter für den Rückschwung eben als Teilbewegung trainiert hast, um immer wieder in den, sag ich mal, gleichen Startpunkt zu kommen. Mhm. Und dann eben dann auch durch die mit der Hüftrotation, Schulterrotation eben, dass du immer in den gleichen Endpunkt kommst, sag ich jetzt mal nur von der Hüft- und Schultergürtelrotation und dann konntest du dann im Endeffekt noch die Arme mit reinnehmen, bis du dann eben den kompletten Rückschwung, sag ich mal, simulieren konntest, eben widerstandsgeführt. Also sprich, dass ich gegen einen Führungswiderstand gearbeitet habe, für den Rückschwung und dann auch gegen den Führungswiderstand im Durchschwung, mhm. Bevor ich dann überhaupt an den Ball gehe, damit ich eine Bewegungsvorstellung eben schon habe, um dann weiterführend dann mit dem Ball den Golfschwung schon mal irgendwo in meinem System drin habe. Ja. Und dann sagt er auch, wie lange brauche ich, um eine Bewegung irgendwo zu lernen? Wir reden da von irgendwie diesen 10.000 Wiederholungen. Das ist ja immer diese magische Zahl. Und 10.000 Bälle zu schlagen ist noch was anderes, als 10.000 Mal einen Rückschwung am Seilzug zu machen. Ja,
ja, definitiv. Definitiv. Ja, es geht am Ende ja darum, dass du sagst, ich kann irgendwann Bewegungen ausführen. Und das ist ja das, was wir dann auch wirklich als gute Bewegungskompetenz erachten. Ich kann Bewegungen ausführen, ohne dass ich die immenseste Aufmerksamkeit drauf lege. Da können wir auch wieder dieses Kompetenzmodell, was wir auch schon viel an mentaler Stelle eben angesetzt haben. Das können wir hier auch wieder anwenden. Also das Kompetenzmodell auf mentaler Seite oder eben, wenn es darum geht, Routinen, neue Gewohnheiten zu verankern, gibt es ja diese 4 Stufen. Als erstes bin ich unbewusst inkompetent. Das heißt, ich kann nicht Golf spielen, mir ist auch wurscht, mir ist gar nicht bewusst, wie schlecht mein Abschlag ist sozusagen. Dann gehe ich das erste Mal zu einem Golflehrer, nehme eine Golfstunde, dann werde ich bewusst inkompetent, dann wird mir erstmal bewusst, wie schlecht das überhaupt ist und ich kann es eigentlich gar nicht. Dann übe ich ganz viel, dann breche ich diese Bewegung vielleicht runter in Teilelemente. Dadurch werde ich bewusst kompetenter. Das heißt, ich muss unglaublich viel Aufmerksamkeit reingeben, unglaublich viel Bewusstheit. Es ist unglaublich steif. Es fühlt sich unnatürlich auch an, die Bewegung. Es fühlt sich nicht fließend an, die Bewegung. Das ist ja ein großer Nachteil. Wenn ich Bewegungen in Teilbewegungen runterbreche, dann fühlt es sich nicht fließend an. Ich komme also in keinen Flow und ich muss sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Aufmerksamkeit reingeben. Dadurch erhöhe ich meine bewusste Kompetenz und dann über Wiederholung, Variation in einem gewissen Bereich, aber vor allem über Wiederholung erreiche ich dann etwas, was eben sich dann die unbewusste Kompetenz nennt, dann ist es eingeschliffen. Dann brauche ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit. Und das ist ja bei uns auch im fitnessorientierten Training, wenn wir Bewegungsmuster trainieren, ist es ja auch so. Ich muss schon sagen, wenn ich sage, ich mache einen Ausfallschritt beispielsweise, also ich gebe schon Aufmerksamkeit nochmal rein.
Wollte ich gerade mal sagen, also also alles, was mit Anstrengung verbunden ist, dass ich dort absolut in dieser unbewussten Kompetenz bin, ist auch in meinem Training nicht. Also wenn ich durchhudel und sage, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt in Gedanken sonst wo, in der vergangenen Nacht, schöne Party und schwelge in Erinnerungen und ziehe mein Training durch, dann wird das kein sauberes Training sein. Sondern ich habe heute Morgen auch trainiert, ich hole mir das Feedback über den Spiegel, ich schaue, wie die Bewegungen ausschauen, ich spüre rein, ich schaue, was ist euch das richtige Spür, das ist was anderes, ob ich das Training eben bewusst mache oder ob ich das Training sage, oh, ich muss jetzt heute durchtrainieren und nebenbei, keine Ahnung, telefoniere ich mit meiner Mama, es ist was anderes, das hatte ich auch neulich, ja, dann ziehe ich halt das Training noch irgendwo durch und danach sage ich, okay, war das jetzt das Training, das ich machen wollte oder habe ich halt jetzt das Training des Trainings wegen es gemacht? Also ich denke, dass diese bewusste Kompetenz schon wichtig ist. Aber es ist halt dann die Frage, wie hole ich mir das Feedback meines Trainings ein? Also sprich, gehe ich wieder in diese Teilbewegung und überlege so in den internen Fokus und überlege, was ich jetzt genau mache? Oder habe ich dann für mich eben dieses Bild vom Training, wo ich sage, okay, was ist denn mein Bild, was ich erreichen möchte? Also Seitheben, da ich nicht sage, okay, möchte tatsächlich nicht Seitheben, sondern da habe ich auch mit dem Kunden, da ich sage, okay, ich habe eine Katze, die ich auseinanderreißen möchte. Ja, und dann komme ich ihm nach Hause und
wunderschön.
Ja, Katzenliebhaber.
Vor Augen.
Aber das sind dann die Bilder. Das
sind die Bilder, ja.
Und das ist dann eben im fortgeschrittenen Training, wo ich sage, okay, was für ein Bild brauche ich, damit ich in die Bewegung komme oder beim Klimmzug, dass ich eben nicht sage, okay, ich möchte einen Klimmzug machen, ich möchte mich nach oben ziehen, sondern diese Umkehr von Punktum Fixum, Punktum Mobile, dass ich sage, ich ziehe die Stange nach unten, dadurch komme ich nach oben und habe eine bessere Bewegung. Ja. Also das muss ich mir auch noch bewusst vor Augen führen, damit ich einfach eine bessere Bewegung mache.
Was ist da der Unterschied, Corby? Was würdest du sagen? Was ist der Unterschied? Denn ich mache jetzt nochmal die Analogie zum Sport und zum Fußball. Also für mich ist unser Fitnesstraining, fitnessorientiertes Training, ist für mich kein Sport, sondern es ist ein gesunder Lifestyle. Es ist eine Basis, ein Fundament, was jeder haben sollte, in meinen Augen. Diese Bewegungskompetenz. Aber jetzt mal die Analogie nochmal zum Fußball. Es gibt unglaublich gute Studien. Ich habe ja selber lange Jahre als Athletiktrainer im Profifußball gearbeitet und es gibt wahnsinnig gute Studien, die zeigen, dass ein, ich sage jetzt mal Drittligaspieler oder Regionalliga, was vierte Liga ist, Spieler, wenn du den ohne Ball verschiedene athletische Tests durchlaufen lässt, gerade was Schnelligkeit und so weiter betrifft, da ist nicht viel Unterschied zu einem Erstligaspieler. Also der Drittligaspieler, der sprintet nicht viel langsamer, wenn überhaupt, ja. Trotzdem ist das Spiel in der ersten Liga viel schneller, die Ballkontakte sind viel, viel kürzer, eine Spielstaffette, eine Ballstaffette bis zum Torabschluss, vom eigenen Torwart bis zum Torabschluss ist in der ersten Liga teilweise viel, viel schneller als in der dritten Liga, obwohl die Spieler keine anderen athletischen Attribute haben. Das heißt, es wurde ganz klar erwiesen, das läuft alles nur über Intuition, über dieses Eingeschliffene, über diese eingeschliffenen Automatismen, dass ich eben nicht mehr drüber nachdenken muss, auch als Stürmer, wie halte ich ihn jetzt den Fuß, wenn der Ball scharf hereingespielt wird, dass der Ball dann auch wirklich ins Eck zum Tor geht und nicht auf die Tribüne. In dem Moment, wenn ich drüber nachdenke, ist schon vorbei. Ja, und das heißt, da darf ich nicht mehr bewusst drüber nachdenken, sondern dann habe ich verloren. Was ist da der Unterschied zu dem Training, was wir machen? Weil ich erlebe es nämlich auch so, ich trainiere so lange schon, seitdem ich 16 bin, trainiere ich schon und ich brauche immer wieder eine gewisse Aufmerksamkeit, wenngleich ich persönlich ein Bewegungsmuster für mich selber gedanklich nicht mehr in die Einzelteile zerlege, sondern eher in diesen externen Fokusthemen denke und so ein paar Bullet Points eben habe, gerade Atmung, Becken und so weiter. Aber es sind keine Teilbewegungen mehr, die ich mir vorstelle. Was ist der Unterschied? Wo du sagst, du brauchst auf der einen Seite maximale Intuition, damit du einen Sport richtig gut kannst, Fußball, Volleyball, wahrscheinlich auch Golf, weiß ich nicht, aber gerade Fußball, Volleyball, hundertprozentig, Basketball. Was ist der Unterschied zu dem, was wir machen, wo du immer Aufmerksamkeit brauchst? Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club.
Ich glaube, der Unterschied für mich wäre jetzt, das Ziel ist immer eher mehr das Resultat. Jetzt für mich das, wenn ich sage, das Beispiel, das du gebracht hast, der Stürmer will einfach das Tor schießen oder der Golfer möchte, keine Ahnung, mit dem Driver 240 Meter weit schlagen. Das ist eben dieses einmalige Resultat. Hm. Ja, das wäre für mich, keine Ahnung, jetzt vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Maximalkrafttraining. Ja. Hm. Wenn ich sage, okay, ich möchte wirklich, sage ich packe mich unter die Langhantel und sage heute 80 Kilo, das packe ich, dann visualisiere ich das anders. Dann sage ich, okay, das pumpe ich einfach raus, komme, was wolle.
Stimmt.
Und habe dann dieses Bild raus. Da denke ich mir nicht mehr, oh, ich ziehe jetzt die Schultern runter und ich spanne den Bauch an und schaue ich mal, ob ich die Brust merke, sondern dann sage ich, okay, runter und raus. Also das wäre dieses One Repetition Max. Genauso wie der Fußballer wahrscheinlich dann eher sagt, okay, jetzt kommt die Flanke rein und sagt, okay, ich hau das Ding jetzt rein. Oder der Golfer, der visualisiert, ich hau das Ding über den Wald oder über das Wasser, ja. Gegenüber diesem, okay, jetzt bin ich kontrolliert irgendwie bei 12 Wiederholungen und gehe in den internen Fokus und spüre ich das Ganze. Das wäre für mich der Unterschied. Ich glaube, das Maximalkrafttraining, wenn ich so drüber nachdenke, dürfte ähnlich sein.
Mhm.
Oder ein Sprungkraft oder ähnliches, wo ich sage, okay, ich möchte dieses Resultat,
mhm.
Dass ich wahrscheinlich nur beim Maximalkrafttraining habe, ansonsten ist es eher so durch den Kampf und durch den Widerstand und Schmerz gehen. Wenn ich irgendwie im Hypertrophietraining bin, 8, 12 Wiederholungen, ja. Gehe ich nochmal ein anderes Gefühl. Das wäre für mich so der Unterschied. Also wo ich mehr in diesen, also noch krasser in das Ergebnis gehe, gar nicht so sehr in den externen Fokus, weil ich stelle mir dann beim Maximalkrafttraining nicht vor, dass ich mich in die Bank drücke, sondern will ich das Ding halt rauspumpen. Ja. Und beim Hypertrophietraining, ja, nochmal, also, ja, mache ich die Bewegung richtig, spüre ich das Ganze in den Prime-Movern, das wäre für mich der Unterschied. Bei dir?
Oh, der Prozess, wie siehst du das? Das Ergebnis, ich fand das einen ganz tollen Punkt, ja, kann ich zu 100% unterstreichen, ja. Weil am Ende, wenn ich jetzt einen Thomas Müller vom FC Bayern mir anschaue, ich meine, schaut manchmal auch ein bisschen komisch aus biomechanisch, aber ist erfolgreich, ja. Oder auch ein Arjen Robben, ne? Wenn du den nochmal gesehen hast, auch in seinen Bewegungen, ne? Das war unfassbar schnell, unglaublich erfolgreich, hatte er immer eine sehr erfolgreiche Finte und die konntest du nicht verteidigen, weil die so schnell war. Und ich habe das Glück gehabt, ihn ein, zweimal im Training auch bei Kräftigungsübungen auf dem Platz mal sehen zu dürfen. Das war teilweise schon Vogelwild teilweise, von der Biomechanik. Trotzdem ist er zu sowas imstande. Das heißt, ja, das eine ist die Form, das eine ist die Form und der Prozess und das andere ist das Ergebnis. Ja, es kann durchaus sein, ja. Dieses Einschleifen. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, in diesem funktionellen Training einfach eine gewisse Bewegungsroutine, also eine Ritualisierung von Bewegungen, eine Wiederholung von Bewegungen immer wieder zu generieren, damit ein gewisses Einschleifen auf alle Fälle vonstatten geht. Also dieses Einschleifen, eine ganz klare Vorstellung, wie die Bewegung sich anfühlt, wie die ausschaut, ist super wichtig und dann trotzdem aber noch in diesem fitnessorientierten Training, gesundheitsorientierten Training dann trotzdem die Aufmerksamkeit zu geben.
Das wäre jetzt bei deinem Beispiel, das ist ja schlussendlich, sage ich mal, dieser runtergebrochene Weg dahin, wenn du jetzt sagst, der Stürmer, der irgendwie einen Saltfallzieher macht und keine Ahnung, der Trainer wirft ihm halt den Ball 10-mal genau dahin, wo er sein soll und er haut da, keine Ahnung, 10.000 Mal in seinen 5 Jahren Training drauf und irgendwann kommt halt die Flanke mal irgendwo in diese Range, 20 Zentimeter höher, tiefer und er zieht halt durch und das Ding ist drin.
Ja.
Ist ja das Gleiche, wo ich sage, wir machen ein Hypertrophie-Training oder ein Kraftausdauertraining, machen Liegestützen, gehen dann irgendwann ans Bankdrücken oder Kurzhantel drücken und dann kommt ja irgendwann dann mal das Maximalkrafttraining, wo ich sage, dann bin ich in dieser hohen Belastung drin. Das machen wir ja mit niemandem, der neu ankommt. Dann sagen wir nicht, jetzt komm, schauen wir mal, was heute in der Bank geht, weil einfach die Bewegungskompetenz nicht da ist. Die werden wir erstmal erlernen müssen und dann bauen wir eben das Ganze auf.
Das Gleiche, wenn einer zum ersten Mal auf den Golfplatz kommt und der Lehrer, der Golfpro, sagt, komm, jetzt schauen wir mal, wie weit schlägst.
Ja.
Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren.
Nee. Macht sicher Spaß. Ein bisschen.
Jetzt nochmal, wir haben ja zwei didaktische, grobe Konzepte bei uns, gerade bei Rookies. Am Ende ist es immer sehr individualisiert, aber grundsätzlich würde ich sagen, haben wir zwei große Unterscheidungen. Und zwar einmal, wir haben Neulinge mit einer schlechten Bewegungskompetenz, die kommen zu uns ins 1:1. Da haben wir einen anderen Ansatz, wie wir haben Neulinge, die haben eine schlechte Bewegungskompetenz und die kommen zu uns ins Kleingruppentraining. Mhm. Was ist der Unterschied?
Im 1:1 habe ich deutlich, also einmal mehr Zeit, kann noch individueller eben auf jemanden eingehen. Mhm. Da gehe ich ganz stark in diese, in runterbrechen die Teilbewegungen. Ich sage, okay, jetzt wir haben ja die vier Säulen, Fuß, Hüfte, Chor, Schulter, die ich für bestimmte Bewegungen dann brauche. Und das da haben wir eine ganz klare Didaktik, dass wir sagen, wir steuern erstmal den Rumpf an, dann die Schulter, dann gehen wir ins Bewegungsmuster Plank, dann machen wir die Hüfte und den Fuß und dann gehen wir zum Beispiel in den Hip Hinge. Weil ich sage, da haben wir zwei große Bewegungsmuster. Die Leute spüren, ich gehe ganz viel in so Feedback-Schleifen, wo ich sage, wo merkst du denn das? Es schaut von der Außenansicht, ist es gut, aber machst du das jetzt aus der Hüfte, machst du das mehr aus dem Oberschenkel, spürst du den Rumpf, spürst du den Rücken? Also da ganz, ganz viel über Feedback-Schleifen gehe ich in dieses motorische Lernen. Wenn etwas nicht funktioniert, mache ich immer noch so diesen ganz kurzen Weg, dass ich hands-on arbeite und zwar nicht assistiv. Das heißt, wenn ich möchte, dass jemand die Schultern weg von den Ohren zieht, dann sage ich nicht, okay, ich drücke jemanden die Schulter nach unten, sondern ich sage, okay, drück deine Schulter in meine Hände nach unten. Ich gebe wieder diesen Führungswiderstand. Oder ich arbeite mit einem Band oder ziehe jemanden tatsächlich in die unerwünschte Position, damit er intuitiv gegenarbeitet. Mhm. Also Reactive Neuromuscular Training oder RNT oder paradoxe Intervention wird das genannt. Das nutze ich ganz, ganz gerne, weil ich da, sag ich mal, diesen Hands-on einen sehr, sehr schnellen Weg habe, dass jemand die Bewegung gut kann. Ist aber nicht der nachhaltigste. Das nachhaltigste ist eigentlich sind diese Bilder, die ich dann kreiere. Mhm. Ja. Und das ist bei mir im 1:1 kann ich da sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Bewegungen rausholen. Ist ein bisschen weniger spannend, sage ich mal, als jetzt gleich zu trainieren. Ja. Dagegen, du bist ja noch tiefer im Kleingruppentraining drin. Der Unterschied?
Der Unterschied, ja. Also nochmal zum Verbildlichen, Verdeutlichen ist ja das, was der Corby gerade gesagt hat, oder was du gerade gesagt hast, Corby, ist ja, dass du sagst, im 1:1 nehme ich jetzt zum Beispiel bei einem Ausfallschritt, also bei einem Lunge, das ist ja die Zielbewegung, und ich möchte ja gerade am Anfang, dass die Leute aus ihren sogenannten Prime Movern heraus diese Bewegung machen, das wäre jetzt beim Lunge schon stärker der Hintern als der Oberschenkel. Der Oberschenkel wäre in unserer Philosophie in dem Sinne der Secondary Mover, der Hintern wäre der Prime Mover. Und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, wir wollen gerade beim Bewegungslernen am Anfang, dass die Leute es vor allem in den Prime Movern auch spüren, weil das häufig die Strukturen sind, die zu kurz kommen, die Leute auch schlecht spüren. Und dann, wenn sie aber fortgeschritten sind, können wir zum Beispiel beim Ausfallschritt auch derartige Variationen mit einbauen und Veränderungen mit einbauen, dass sie es auch stärker im Oberschenkel spüren, also im Secondary Mover, was dann durchaus sinnvoll ist. Nur der erste Weg ist bei uns sehr häufig über die Prime Mover. So. Und dann würde jetzt Corby, so wie er es beschrieben hat, würdest du, Corby, ja den aus der Ausfallschrittbewegung rausnehmen, würdest eine runtergebrochene Teilbewegung machen, wie zum Beispiel eine Hüftbrücke, also eine Glute Bridge, und würdest damit den Kunden dahin führen, dass er überhaupt mal mehr Perzeption, mehr Spüren des Hinterns überhaupt reinbekommt, und dann integrierst du es direkt wieder in den Ausfallschritt. Also das wäre diese Feedback-Schleife, die du gesagt hast. In der Gruppe geht es natürlich nicht, weil ich habe 6 Leute, die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt sage, wo spürt er denn den Ausfallschritt? Sagen drei im Hintern, drei sagen im Oberschenkel. Dann müsste ich jetzt mit den dreien, die im Oberschenkel es spüren, müsste ich sagen, jetzt machen wir die Feedbackschleife. Die anderen drei warten so lang oder keine Ahnung, funktioniert also nicht in der Gruppe. Das heißt, in der Gruppe funktionieren diese Feedbackschleifen des Bewegungslernens anders. Da gehen wir nämlich direkt in die Bewegungsmuster rein und da lerne ich über Fehler machen. Und ich bin nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, was übergeordnet die für alle bessere Herangehensweise ist. Denn ich habe Erfahrungen gemacht, dass durchaus einige, die Mehrheit der Leute, auch über dieses Fehler machen, also ich gehe rein, mache einen Fehler in dem großen Bewegungsmuster, spüre es woanders oder es schaut optisch bisschen komisch aus, dann kriege ich Feedback und dann korrigiere ich. Plötzlich springt auch dieser Muskel, das ist immer ein komischer Begriff, aber plötzlich spüre ich es dann auch in der richtigen Zielmuskulatur einfach nur übers Machen des Bewegungsmusters, sodass ich immer mehr auch zu dem Punkt komme, ich probiere das im 1:1 auch aus.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was hast du für jemanden? Also hast du jemanden, der, sagen wir, orthopädische Probleme schon hat?
Ja.
Da würde ich das nämlich dann tatsächlich nicht empfehlen. Also oder ich mache das dann einfach nicht. Und bei mir, ich habe halt häufig auch, also viele Patienten, die halt irgendwelche Themen haben, wo ich sage, ich möchte, dass es möglichst schnell, sag ich mal, annähernd perfekt ausgeführt wird, weil ich davon ausgehe, wenn wir das in einem eher nicht funktionierendem System mit Fehlern machen, dass sich die Symptomatik wieder verschlechtern könnte.
Ja.
Weil ansonsten jemand, der einen gesunden Organismus hat, mein Gott, wenn der mal irgendwie schlecht trainiert oder unsauber trainiert, da passiert nichts. Ist halt die Frage, mache ich das jetzt über 5 Jahre und trainiere schlecht, dann werde ich mich wahrscheinlich schon kaputt trainieren, gerade wenn ich dann eben nicht das Feedback habe. Wenn ich sage, okay, ich trainiere, ich mache meine Fehler, ich werde besser und ich verändere mich, passt es. Wenn ich jemanden habe, der schon jahrelang falsch trainiert hat, der braucht einfach dann einen anderen didaktischen Weg. Aber auch so, wenn ich jetzt Patienten habe, die Schulterthemen haben, ist dann auch nicht so, ich sage, na, jetzt müssen wir erstmal komplett den Core aufbauen und jetzt die Schulter und dann noch die Hüfte, sondern das da nehme ich dann auch die Bewegungen und korrigiere sie in der Bewegung, aber natürlich deutlich, sag ich mal, stärker hands-on und mit den Bildern und gehe dann nicht diesen kompletten didaktischen Weg. Also das ist tatsächlich situativ abhängig. Wenn ich dann merke, dass jemand einfach überhaupt nicht zu Rande kommt mit den Bewegungen, muss ich sie einfach weiter runterreißen.
Stimmt. Also es gibt wahrscheinlich keinen goldenen Weg. Ich darf es individuell entscheiden. In der Gruppe ist der Weg vorgegeben, weil es gibt diesen Weg der individualisierten Feedback-Schleifen, den gibt es nicht in der Gruppe. Aber im 1:1
ja,
gibt es das. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was würdest du sagen, Corby, um einen Bogen zu bekommen, einen Abschluss zu finden, was würdest du sagen, was nimmst du mit und was kannst du aber auch Leuten mitgeben, die jetzt nicht in der glücklichen Lage sind, Personal Training bei R1 zu nehmen?
Was war denn die erste Frage? Was nehme ich für mich nochmal mit? Der Baukasten einfach wieder oder mein Werkzeugkasten. Also sprich, dass je gefüllter mein Werkzeugkasten ist, je mehr Wege ich kenne, umso besser werde ich meinen Kunden individuell oder meinen Patienten individuell betreuen können. Also nicht zu sagen, okay, das kann ich, das mache ich immer, sondern einfach zu sagen, heute nehme ich mal, keine Ahnung, das Tool, heute arbeite ich mehr über visuelles Feedback, heute gehe ich taktiler ran, einfach sich mit seinem Werkzeugkasten ein bisschen spielen und dann zu schauen, was dabei rauskommt. Und eben auch zu wissen, hey, bei dem passt es einfach nicht, hier muss ich einen ganz anderen Weg gehen. Das nehme ich nochmal für mich mit. Für diejenigen, die zuhören und nicht in den Genuss eines Personal Trainings bei R1 natürlich zu kommen, oder einfach nicht in den Genuss eines Trainers zu kommen, der ihnen das Feedback geben kann. Was ich immer noch mal spannend finde, ist, sich immer wieder zu hinterfragen, für was mache ich mein Training, für was mache ich diese Bewegung? Also mache ich, für was mache ich meinen Ausfallschritt? Warum mache ich den Plank? Warum mache ich eine Glute Bridge? Und dann zu überlegen, okay, ist das Ganze zielgerichtet oder mache ich die Übung der Übung wegen? Ich habe immer diese Anekdote von einem Kunden damals im Fitnessstudio, der seinen eigenen Trainingsplan geschrieben hat. Und ich habe ihn gefragt, okay, darf ich mal reinschauen? Und es stand bei, glaube ich, bei 8 Übungen stand Schulter. Also es war Brustdrücken, war Latzug mit dabei und überall stand Schulter dabei. Da habe ich gesagt, warum steht denn überall Schulter? Ja, das merke ich in der Schulter. Und ich sage, naja, das ist aber nicht das Ziel. Also sprich, wenn ich sage, ich möchte Fliegende machen oder ich mache Liegestützen oder ich mache Kurzhanteldrücken, ist halt die Frage, wo merke ich denn das Ganze? Wenn die Antwort ist ja irgendwie im Schulter und im Nacken, dann werde ich das Ganze nicht richtig machen, dann muss ich was verändern. Dann, Zweifel über Hilfe zur Selbsthilfe suchen. Ich sage, okay, was kann ich verändern, damit ich das Ganze so durchführe, wie ich das durchführen müsste? Und ja, es ist vergleichbar jetzt, wenn ich ein krasses Computerproblem zu Hause habe, dann warte ich auch nicht ein Dreivierteljahr, bis ich dann daran gescheitert bin und meinen Laptop oder was auch immer wegschmeiße, sondern ich hole mir halt dann die professionelle Hilfe. Und genauso, ich werde nicht anfangen, an meinem Auto rumzuschrauben, weil es quietscht, sondern ich werde einfach dann bereit sein, mir die Werkstatt zu suchen, damit sie das Problem beseitigt. Und das sind dann im Sinne der Bewegung, sind es halt die Physiotherapeuten, die Personal Trainer, die Trainer. Dann sollten wir uns das wert sein, eben dann auch für unseren Körper da eben professionelle Hilfe uns zu nehmen. Ja.
Ja. Prima. Corey, dann beschließen wir es, oder?
Jawohl.
Sehr schön. Wenn du, lieber Zuhörer, Fragen hast, Feedback für uns hast, dann schreibe gerne in die Kommentare, gib uns Feedback, konstruktive Art, und ansonsten freuen wir uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.